Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Ein neuer Donnerstag.
Mit Julian Hutter.
Ja, einmal im Jahr ist es soweit. Also ich habe, also seitdem wir den Podcast aufnehmen, habe ich mindestens einmal eine Sommergrippe. Und ich stecke gerade mittendrin. Ich sag, wie es ist.
Wie schlimm ist es? Auf einer Skala von 1 bis Männer-Sommergrippe?
Ich bin schon wieder auf dem Pfad, wo es besser wird, würde ich sagen. Also ich nehme ja fest, vor Freitag wieder in die Arbeit zu gehen. Also wenn ihr das hört, morgen. Und ich mache das immer, man hat ja so Indikatoren am eigenen Körper, den man in all den Jahren angefangen hat zu vertrauen. Und immer wenn mein Hals gut ist, dann weiß ich, ich habe das Gröbste überwunden und jetzt geht's Richtung Hafen der guten Besserung.
Schön. Geht mir auch immer so, bei mir ist es andersrum. Wenn ich merke, der Hals fängt an, so ein bisschen zu kratzen. So wo man denkt, so, ach, vielleicht habe ich da auch was drin stecken, so ein Krümel vom Essen. Ja. Wenn das morgens ist, wenn man aufwacht, da bin ich dann, da habe ich dann immer noch so Hoffnung, dass ich, wenn ich jetzt ganz viel heiße Zitrone trinke und präventiv vielleicht schon mal irgendeinen Hustensaft nehme, dass ich dann noch so gerade daran wegschramme. So. Aber es funktioniert selten.
Aber genau, so fängst du bei mir aber auch an. Also so fängst du bei mir an und wenn ich dann weiß, der Hals ist okay, dann weiß ich, jetzt ist noch ein bisschen Schnupfen und ein bisschen noch Husten hinten dran. Aber ich bin auch besser als im letzten Jahr. Letztes Jahr war ich wirklich 3 Monate am Stück krank, Herbst, Winter rum, weil ich immer zu früh angefangen habe, wieder zu arbeiten und Sport zu machen und es dann ist wirklich wie ein Trottel.
Dumm.
Aber gerade ist es auch gut, weil das Sommerloch so ein bisschen auch ist in den Medien. Das heißt, viele Produktionen sind auch gerade einfach im Urlaub. Es ist nicht so viel zu tun. Es gibt nach der EM und nach Olympia wenig Off-Air, also wenig Bühnenprogramme. Zumindest für mich. Gerade ist auch, weiß ich, ich kann gerade guten Gewissens zu Hause sein und ich habe gerade wieder How I Met Your Mother angefangen. Mit der 4. Staffel. Das ist mein Comfort-Binge-Binging, Binge-Watching. Da weiß ich, was es ist. Da kann ich zwischendrin auch wieder einschlafen. Ich schlafe sehr viel, trinke viel Tee. Und gehe ab und an mit dem Hund raus.
Überleg mal, wir haben gerade hier, weiß ich nicht, 33 Grad und man trinkt Tee. Das ist eigentlich so widerlich. Ja. Ey, apropos 33 Grad. Wir waren vorgestern, sind wir Sterne gucken gewesen, Perseidien, als hier der Meteorstrom war. Und unser Kumpel, der das Ganze initiiert hat, liebe Grüße gehen raus an David, für den ich übrigens sehr dankbar bin, dass er das gemacht hat. Der sagte halt, Leute, packt euch wirklich dick ein. Da draußen im Outback in Brandenburg, da ist einfach andere Klimazone. Und es war so, Betty hatte einfach ihre dicke Daunen-Wintermanteljacke an, so ein riesenfettes Ding. Und trotzdem hast du da nachts dann auf einmal so gefroren. Also wir sind schon hingefahren und es wurde langsam so 25, 20, 17, 16 Grad. Und dann da in der Dunkelheit draußen auf dem Feld ist es wirklich so arschkalt gewesen. Und man kann sich dann teilweise, finde ich, gar nicht vorstellen, dass am nächsten Tag, wenn man draußen ist, irgendwie so über 30 Grad werden. Und ich merke auch jetzt hier, das ist ja der erste Sommer praktisch im Haus, wie schön das einfach ist, so ein altes Gemäuer zu haben. Weil egal, wie heiß es draußen ist, du kommst hier rein und es ist so eine richtig angenehme, kühle Luft. Das ist so geil. Ja, bei dir das absolute Gegenteil, oder?
Ja, bei mir ist das absolute Gegenteil. Aber ich habe jetzt angefangen, weil ich habe auch im Verdacht, wir schlafen mit so einem Ventilator. Und ich habe auch den im Verdacht, dass es mir dadurch immer die Nächte nicht so geil sind, weil mein Hals dann richtig krass zugeht. Also keine Ahnung, vielleicht ist es irgendwie auch also nur ein bisschen, wie heißt das, wenn man nur daran glaubt, Placebo. Aber ich bin jetzt ins Gästezimmer gegangen. Und habe zum ersten Mal im Gästezimmer so ein bisschen geschlafen. Und da habe ich die Wohnung nochmal ganz neu für mich entdeckt, weil das ein Raum ist, weißt du, das stiefmütterliche Kind, das man so hat. Wo man die Wäsche reinstellt, wo man, ach komm, ja, ich keinen Bock aufzuräumen, jetzt da kurz rein. Also der Raum, der mir richtig leid tut. Und ich hatte auch so, ich habe die Tür aufgemacht und gesagt, hallo Raum, ich weiß, ich habe dich schlecht behandelt, aber jetzt brauche ich dich gerade. Ich glaube, das ist auch so, wenn 16-Jährige davor sind, eine Frau geschwängert zu haben, dann suchen sie auch nochmal die Verbindung zu Gott zum allerersten Mal. Also bitte.
Sprichst du da aus Erfahrung?
Nicht schwanger sein. Möglich. Nein. Obwohl doch.
Okay, Julian, we need the story.
Da war ich 17 und meine erste Freundin war 16. Und ich bin mit meinen Jungs zum Bibione-Urlaub gefahren, aufgebrochen. Und sie hat mich verabschiedet, mich mit dem Satz, Schatz, ich bin seit 6 Wochen drüber. Und ich so, what the fuck? Ja, meine Mutter hat gesagt, morgen muss ich zum Frauenarzt, um diesen Test zu machen. Und das Ergebnis hat ganz lange auf sich warten lassen. Und ich werde niemals diese 2 Tage vergessen, wo ich, also da wird sich das Leben ja nochmal auf eine ganz andere Stufe stellen, wenn du dann mit 17 about bist, Father, oh, jetzt muss ich mal aufhören, dieses Englisch, darauf dran bist, Vater zu werden. Die Krankheit macht was mit meinem Kopf. Und das waren 2 unglaublich lange Tage, bis ich werde es nie vergessen, ich aufgestanden bin und damals hatte man auch noch so große Handys, es gab noch keine Smartphones. Und dann stand da fett drauf, wir sind nicht schwanger. Da war
oh mein
ich,
Gott, ja, vor allem wir sind Jahre nicht Jahre schwanger. Alt. Ich dachte, das wäre eigentlich so ein Ding, was man heutzutage positiv formuliert. Aber nach 6 Wochen, da war sie ja auch früh dran auf jeden Fall, dass sie dem Ganzen mal auf den Grund gegangen ist.
Ja,
ich hatte mal so,
ja.
Ja, weil ich erinnere mich gerade an meine eigene früh sexuelle Aktivität und wie wichtig oder unwichtig man Dinge irgendwie genommen hat in der Zeit. Und wie wir alle wahrscheinlich, die wir Millennials sind und früh dran waren, irgendwie von unseren Eltern dazu gebracht wurden, dann die Pille zu nehmen als Frauen. So ging es mir auch. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann an meinem Geburtstag, das muss dann der, warte mal, ich bin noch zur Schule gegangen, ja, der 17., glaube ich, gewesen sein. Da kamen meine Eltern auf die glorreiche Idee, den Morgen an meinem Geburtstag mir Erdbeertorte zu backen. Und wir sind dann irgendwie später irgendwo hingefahren. Ich weiß nicht mehr genau wohin. Aber mein Vater, der hat so aufs Gaspedal gedrückt, dass mir so kotzübel wurde. Ich kann generell nicht gut hinten sitzen im Auto.
Ich auch nicht.
Und ich mich von dieser kompletten Erdbeertorte übergeben musste. Und ich hatte zu der Zeit einen Freund. Und meine Eltern waren dann halt der bombenfesten Überzeugung, weil ich jetzt diese Erdbeertorte ausgekotzt habe, habe ich bestimmt auch die Pille ausgekotzt und damit ja dann keinen Schutz mehr. Und dann sind die wirklich am nächsten Tag, ich war in der Schule und die sind am nächsten Tag zur Schule gekommen, weil sie natürlich ihre elterliche Verantwortung auch, also es ist auch nicht böse gemeint gerade, es ist so gut, dass sie das gemacht haben, aber da kamen sie zur Schule, vorm Schulgebäude mit der Pille danach, die ich dann super in der Schule mir erstmal reingezimmert habe, weil meine Eltern halt Schiss hatten, dass da was passiert. Und da muss man halt sagen, ja, ich hätte wahrscheinlich auch einfach gedacht, ja, wird schon nichts passieren, was soll da auch passieren dann, weil du hast ja nur eine Erdbeertorte irgendwie ausgekotzt. Aber manchmal ist es dann vielleicht doch ganz gut, dass man in dem Alter, auch wenn man sich super erwachsen fühlt, noch Eltern hat, die da irgendwie für einen die Verantwortung übernehmen. Das hört sich gar nicht gut an, Julian.
Aber sind sie dann auch zu dir gekommen, du im Halbkreis gehabt mit deinen Freundinnen und Freunden?
Nee,
und
zum Glück
nicht. Schatz, hier die Pille dann, okay, gut.
Meine Eltern sind ja auch Pädagogen, das heißt, gewisse Grenzen kennen sie dann doch. Und so schlimm war es dann nicht, aber es war auf jeden Fall trotzdem irgendwie, war schon nicht angenehm. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, Jörn, als wir dieses Temperaturthema gerade noch hatten und Hitze und so weiter, ich habe jetzt gelesen, richtig witzig, dass sie in Italien, in manchen Städten, die so richtig althistorisch sind, das kennst du vielleicht, in Deutschland sieht man das nicht so oft, außer bei so Gewerbebetrieben, dass die außen an den Gebäuden manchmal so Klimaanlagen und Lüftungen haben, diese riesen Kästen. Und jetzt suchen die da in Italien tatsächlich die Polizei mit Drohnen nach Verstößen, weil die eine ganz, ganz krasse Klimaanlagenpolitik da haben, die eben festlegt, an welche Gebäude du so eine Dinger bauen darfst und an welche nicht, nämlich wahrscheinlich eigentlich an gar keine. Ich meine, Italien ist ja auch nochmal andere Temperatur. Und die Nachbarn, die scheißen sich dann da auch gegenseitig an. Da gibt es wohl dann auch so eine Art Prämie. Also wenn du deinen Nachbarn verpfeifst und sagst, der hat da eine Klimaanlage und das zur Polizei meldest, dann dachte ich mir so, wie absurd ist das eigentlich?
Vor allem, die werden mit Benzin betrieben. Das finde ich auch immer krass.
Das wusste ich nicht. Was?
Ja, viele werden damit Benzin betrieben. Diese riesen Dinger, die da draußen hängen, viele davon werden nicht mit Strom, sondern mit Benzin betrieben.
Ach krass. Ja, okay, das war mir auch neu. Ja gut, das stinkt natürlich dann und ist auch nicht so geil, aber ja, fand ich irgendwie heftig. Also für was für Geld die Politik da, Quatsch, die Polizei. Für was für Geld die Polizei? Warte mal, was ist das denn für ein komischer Satz?
Naja, das ist schon für die Politik auch, also die Regierung vor allen Dingen.
Für was für Dinge? So, das war das Substantiv, was ich gesucht habe. Wir waren übrigens, als wir zu diesem Sterndingsbums da gefahren sind, da sind wir in Ribbeck vorbeigekommen. Kennst du?
Nee.
Kennst du das Kinderlied dazu?
Nein.
Was du kennst nicht Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand?
Nein.
Julian Hutter. Ich habe das in meiner Story gepostet, weil das war eins der Kinderlieder, die ich, oder Gedichte ursprünglich, die ich auswendig lernen musste in der Schule. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit. Da stopfte, wenn's mittags vorm Turme scholl, der Herr Ribbeck sich beide Taschen voll. Und dann geht's und so weiter. Ich kann dir das komplett von vorne bis hinten aufsagen, dass dann nämlich die Kinder kommen und er die Kinder ruft und die Kinder immer Birnen haben und irgendwann stirbt er und ist alles ganz traurig und ganz dramatisch. Und als ich dann in der Story gepostet habe. Guck mal, Leute, hier ist übrigens Ribbeck, was ihr alle von der Schulzeit noch kennt. Haben mir so viele Leute geschrieben, die meinten, ey Jana, das ist das Einzige, was ich noch aus der Schulzeit auswendig kann an Gedichten, weil wir das uns das so reingeprügelt wurde auf eine Art und Weise. Und deswegen meine erste Frage, Julian. Ja. Was ist ein Gedicht aus der Schulzeit oder ein Lied, was du bis heute noch kannst?
Ich rappe so toll und ich bin gut drauf und beim Rappen habe ich immer meine Mütze auf. Das Rap-Huhn, Dog, Doggy, Doggy, Dog, Dog, das Rap-Huhn.
Das hast du in der Schule gelernt?
Ja, ich war das Rap-Huhn. In der vierten Klasse war eine große Aufführung vor der ganzen Schule und meine Grundschullehrerin, meine Klassenlehrerin hat mich dazu auserwählt, das Rap-Huhn zu performen. Das weiß ich noch so genau. Ich war wirklich, Jana, ob du es glaubst oder nicht, für einen kurzen Moment der Star der Grundschule, weil geht ja nur bis zur vierten Klasse. Ich war in der vierten Klasse, in der 4C mit Aufsicht von Frau Fischer.
Geil, ich war anderen, auch in der 4C.
Ja, siehst du. Und alle anderen Klassen haben total langweiliges Zeug gemacht und irgendwie so einen Tanz aufgeführt, den niemand interessiert hat. Aber in der vierten Klasse, da bist du 11 Jahre alt, wenn du da das Rap
in der vierten
machst,
Klasse bist du 9.
Oder 9, keine Ahnung. 9, auf jeden Fall.
Ja. Oder warum warst du 11 in der vierten Klasse?
6 war ich in der ersten Klasse, 7 in der zweiten, 8, ja, du hast recht, 9 in der vierten Klasse. Keine Ahnung, kann man durcheinander kommen. Und dann hatte man mir schon so ein Talent nachgesagt, gerne den Mittelpunkt zu suchen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und die ganze Klasse war völlig, der klar macht es, Julian, wer denn sonst? Und dann musste ich das Rap-Huhn aufhören und hinter mir die ganze Klasse 4C versammelt, die immer Dog, Doggy, Doggy, Dog, Dog gesungen haben und ich eben. Und ich musste auch 2 Strophen auswendig lernen.
Oh mein Gott, bitte kannst du deine Mutter fragen, ob es davon noch irgendwie so Videos gibt oder sowas?
Das gibt's ich weiß es nicht. Damals gab es auf alle Fälle noch keine Handys und nichts. Aber dann weiß ich noch total genau, dann bin ich mit meiner Mama vor dem Auftritt, am Tag davor bin ich in eine Mall gefahren und habe mir dann so eine Sonnenbrille aussuchen dürfen. Das war da, glaube ich, auch von der Klasse dann gestellt. Also wir hatten ein Budget von 50 Euro oder Mark und dann habe ich mir so eine Hose, so ein langes Shirt und eine Brille ausgesucht. Und dann habe ich da am nächsten Tag das Rap-Huhn performt und war für einen kurzen Moment war ich der Star der Grundschule St. Wolfgang. Ja.
Das ist geil.
Coole ist, ganz kurz, und dann habe ich ja nach meinem Abi, habe ich ja den Bundesfreiwilligendienst in genau jener Schule gemacht als Sportlehrer und die Lehrer konnten sich immer noch an diesen Auftritt erinnern, den ich damals gemacht habe. Also es war prägend für die damalige Zeit. Aber von Goethe oder Schiller oder sonst was habe ich mir nichts gemerkt, was aus der Schulzeit kam.
Also Erlkönig hatten wir noch und ansonsten gab es jetzt, wo du es nämlich erzählst, ganz viele solcher Auftrittssituationen, die ich noch alle kann. Ich habe das ja schon mal erzählt, meine Mutter hat ja eine Zeit lang auch so eine Jugendgruppe betreut in der Kirche, also es war so eine Nachmittagsaktion und diese Jugendgruppe hat auch super oft, weiß ich nicht, zum Beispiel das Krippenspiel übernommen oder zu Ostern irgendwelche besonderen Sachen oder so und unter anderem gab es da auch mal die Vogelhochzeit. Und ich war halt, weil ich auch die Jüngste war, ich musste ja immer mit, oder musste in Anführungsstrichen, aber ich war oft mit meiner Mutter dann in dieser Jugendgruppe, war aber selber noch gar nicht jugendlich. Mhm. Und ich war natürlich das Küken, was dann von diesem kleinen Vogelpaar irgendwie da im Nest großgezogen wird. Und ich kann bis heute dieses, hallo Mama, hallo Papa. Und dann hast du immer so Gummiwürmer. Kennst du diese sauren Gummiwürmer? Die hast dann immer zu essen bekommen.
Trolli.
Ja, waren richtig lecker. Oder so ich war mal der Ausrufer beim Krippenspiel, der dann praktisch verkündet hat, was jetzt also da mit der Zählung und mit der Namensregistrierung passieren soll. Diese ganzen Sachen, das ist so tief in meinem Gehirn reingebrannt, aber so wichtige Dinge wie, was ist die Formel zur Seitenwindkomponente, um das im Flug zu berechnen, so ein Scheiß vergesse ich. Und ich frage mich immer, ob ein Kindergehirn einfach anders arbeitet, weil wie kann das sein, dass man solche Dinge wirklich nach Jahrzehnten noch weiß, also Wort für Wort.
Das geht mir aber auch so bei Songs, die ich ewig nicht mehr gehört habe. Also wirklich die, von denen ich vergessen habe, dass es sie überhaupt gibt. Und dann kommen sie irgendwo und man kann Text, also Wort ja. für Wort mitsprechen.
Ja.
Weil das irgendwo, übrigens geht man das auch so total witzig beim Fußball. Also ich habe ja eine ganz lange Zeit nicht gespielt. 7, 8 Jahre habe ich keinen Fußball mehr gespielt. Und wenn du dann wieder anfängst, dann besinnst du dich so auf die Basics, ne? Also du nimmst den Ball an und passt ihn. Dass du, du gehst nicht in den Dribbling rein oder sonst irgendwas.
Du schießt, wie ein Opfer, wie ich sagen würde. Man schießt den Ball.
Man schießt den Ball, genau. Also man so einen gewissen Grundstock wird man nie verlieren, auf dem besinnt man sich da. Und von dort geht es irgendwie weiter, aber total unbewusst. Und man hat so ein krasses Muskelgedächtnis, dass ich teilweise Situation, wenn jemand auf mich zukommt und dann findet dein Gehirn, muss es ja irgendwie Wege finden, wie man jetzt den Ball nicht verliert. Und ich fange an, wieder mittlerweile so Dinge zu machen, die tief in mir drin waren, die ich früher mal konnte. Und dann, also so ein Ball, ist jetzt egal, hinter Standbein ziehen oder sonst was. Und ich mache das, dann denke mir, what the fuck, wo ist das denn auf einmal hergekommen?
Dass das doch geht.
Genau, weil man hat es so total vergessen, dass man diesen Trick konnte, aber das Hirn hat sich dann erinnert, naja klar, machen wir jetzt das, so kommen wir da jetzt gerade vorbei und aus Situation raus und dann macht das Hirn es einfach und es wird, also je länger ich jetzt wieder spiele und regelmäßiger, desto mehr kommt es und ich finde es total erstaunlich, also sowohl dieses Wortgedächtnis, dass man eben, wie du gerade sagst, Gedichte oder Verse oder Songs mitsingen kann, von deren Existenz man gar nicht mehr wusste, aber eben auch so Muskelgedächtnis, das finde ich total erstaunlich.
Meinst du das Muskelgedächtnis von der olympischen Teilnehmerin, die da schön ihr Street-Style-Hip-Hop-Ding gemacht hat?
Ich werde mich meinen Tod verteidigen. Also erstens habe ich Videos von ihr gesehen, dass sie das eigentlich richtig kann. Die kann richtig Breakdance, auch so krasse Figuren. Jetzt vermutlich nicht so, wie der Gold gewonnen hat, aber sie könnte weit mehr als das, was sie da gemacht hat. Aber sie meinte, naja, ich habe der Jury ein Angebot gemacht. Ich habe mir für jede Bewegung habe ich mir was ausgedacht, also das war nichts irgendwie zufällig, sondern ich habe mir, bei jedem habe ich mir Gedanken gemacht, was die Bewegung ausdrücken soll, zur Musik und sonst was. Ja, gut, und die Jury, ich habe 0 Punkte bekommen, die Jury hat das Angebot anscheinend nicht so angenommen, aber sie könnte eigentlich viel krasser tanzen und hat aber was Geniales gemacht, also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber die ist ja jetzt auch bei Jimmy Fallon und bei den großen amerikanischen Late-Night-Shows ist gerade das Meme und natürlich super klug, also es wird vermutlich jetzt nicht die Intention gewesen sein, aber ja, was wirst du, komm, aus der Hüfte geschossen, welche 3 großen Bilder hast du jetzt noch von den Olympischen Spielen im Kopf? Das ist natürlich dieser
türkische Schütze,
richtig,
genau.
Der
Shooter. Ja.
Dann
die Fünfkampfreiterin, die auch dieses Jahr wieder beim Reiten leider ein bisschen verkackt hat, aber das weiß man auch nur, weil sie letztes Jahr praktisch so präsent war in den Medien.
Die habe ich nicht im Kopf. Dann natürlich dann, auch der Surfer, der dieses ikonische Bild hat, als er dann die perfekte Welle geritten hat.
Wahnsinn.
Und dann diesen Abgang, den hat man noch im Kopf. Also nur Social Media mäßig. Und eben sie. Ja, das sind die glorreichen 15 Minuten, von denen Andy Warhol gesprochen hat. Jeder wird irgendwann später oder früher mal die berühmten 15 Minuten haben. Und die nutzt es gerade aus. Also es war ja irgendwie schon geil.
Ja, das stimmt. Also aus einer Marketingperspektive ist es ja, das ist ja wie bei dem türkischen Typ oder auch bei jedem anderen, der sich irgendeinen Fail leistet oder so. Genau wie wir letztes Mal über den, war da ein Kroate? Nee, der kroatische Fechter, ich weiß nicht, ob er ein Kroate war, aber bin ich mir sicher, der dann da den Ausraster bekommen hat. Also egal, ob du positiv oder negativ auffällst, meistens fällst du halt bei den Olympischen Spielen negativ viel mehr auf als positiv, weil positiv tun ja alle irgendwie da ihre Hammerleistung irgendwie abrufen wollen. Aber sie hat es schon, es stimmt schon, aus Marketing-Sicht krass. Da fällt mir gerade ein Zitat ein, das habe ich vorhin gelesen. Und zwar hat das eine deutsche Schwimmerin gesagt. Die sagte, da ging es um das Thema Anreize schaffen, dass es halt eigentlich eine Frechheit sei, dass jemand bei Sommerhaus der Stars oder irgendwie diesen ganzen Geschichten 50.000 Euro bekommt, aber eben eine Goldmedaille in Deutschland gerade mal 20.000 Euro wert ist. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, ich kann eh nicht so ganz verstehen, warum wir so wenig Geld haben. Also das ist ja auffällig jetzt auch bei diesen ganzen Sportarten. Die Athleten haben sich ja ganz oft darüber beschwert, unter welch widrigen Umständen sie auch das ganze Jahr über trainieren müssen. Im Vergleich zu Nationen wie eben Frankreich, Großbritannien, den Staaten und natürlich auch China, wo das ja Vollprofis sind. Und bei uns, siehe Jules, muss man ja, auch wenn man Leistungssport ganz auf hohem Niveau betreibt, ja immer irgendwie noch einen Nebenjob machen. Also viele sind dann ja beim Bund angestellt, Bundespolizei oder Zoll oder was auch immer. Aber das führt natürlich dazu, dass sie einen großen Nachteil haben im Vergleich zu Volleyballern, die das halt hauptberuflich machen, um jetzt mal die Sportart random gerade gewählt zu haben. Und das geht eben da weiter, dass man für eine Goldmedaille nur in Anführungszeichen 20.000 bekommt, währenddessen, ich glaube, in Frankreich war es ein mittlerer sechsstelliger Betrag.
Ja, in Singapur zum Beispiel kriegst du 700.000 oder genau, in China teilweise, dass du dann noch ein Haus dazu bekommst oder so. Ich meine, schwieriger Vergleich auch von der Ländergröße und so weiter, aber ja, ich glaube, dass Sport in Deutschland, ich meine, mehr, jetzt mal ganz krass runtergebrochen, mehr als dass ein paar Leute Fußball und Tennis gucken, passiert ja gesellschaftlich, sportlich gesehen jetzt auch nicht so extrem viel hier wie in vielen anderen Ländern. Und Deutschland ist generell, so habe ich das Gefühl, im Vergleich zu anderen Ländern nicht so sportbegeistert. Und dementsprechend kannst du es vielleicht nicht so gut kommerzialisieren. Und andererseits meckert man dann irgendwie jetzt gerade darüber, wie schlecht wir also vergleichsweise zu den Jahren davor, schlecht wir abgeschnitten haben. Aber andererseits schaffst du A, überhaupt keine Anreize und förderst du halt B auch nicht. Also, wer würde heutzutage noch sagen, ich will Leistungssportler werden? So, sorry.
Nee, ich glaube, das ist ein strukturelles Problem. Also, es war schon immer so, dass Sport ja repräsentativ war, wer das stärkste, beste, tollste, größte Land ist. Ne? Also zum Beispiel die DDR war ja super krass bei den Olympischen Spielen immer gemessen an ihrer Größe, weil das Regime großes Interesse dabei hatte, den Nachbarn aus dem Westen zu schlagen. Ne? Und deshalb hat es auch Schattenseiten gehabt. Also da war Doping schon bei den Kindern, hat man angefangen, das weiß man mittlerweile. Aber man hatte eben das Ziel, die westlichen Länder zu schlagen. Genau jetzt wie jetzt bei China übrigens auch. Also da hat ja die ARD und die New York Times schon vor den Spielen rausgefunden, dass ihnen irgendwie 22 Schwimmerinnen und Schwimmer gedopt sind. Aber es hatte keine Konsequenzen zum Beispiel, weil sie dann gesagt haben, naja, wir waren einmal gemeinsam essen und in einem Steakhouse oder bei einem Burgerladen und es war da im Fleisch drin. Also total, total.
Ja, random, das Problem ist ja auch häufig dieses kurzfristige Dopen. Also es gibt ja nicht nur die Dopingmittel, die du halt einfach jetzt im Blut dann nachweisen kannst, sondern auch die, du fängst halt vor dem Wettkampf weiter vor an mit irgendwelchen Dingen, denen du dopen kannst und die setzt du dann aber ein paar Wochen vorher irgendwie ab, sind nicht nachweisbar und ich glaube, da geht es dann ja auch eher um so moralische Komponenten. Also habe ich jetzt als Sportler eben, sage ich, nee, ich mache das nicht, weil ich will es aus eigener Kraft schaffen. Aber wenn eben der Anreiz dann vielleicht wiederum 700.000 Euro sind, wenn du das Ding gewinnst, ist auch vielleicht immer was anderes.
Ja, ich glaube, das ist schon dann eher staatlich organisiert. Ne? Das geht ja nicht von dem Einzelnen aus. Aber lass mich noch kurz den Punkt zu Ende machen. In den USA zum Beispiel hat Sport so einen anderen Stellenwert als bei uns. Also du bekommst ja Stipendien für Elite-Hochschulen, nur weil du in einem Sport richtig gut bist. Also da geht ja das Förderprogramm so, dass du, wenn du, keine Ahnung, ultra krasser Basketballer bist oder ein ultra krasser Footballspieler, dann ist es eher egal, wie du in Mathe und Physik bist, aber dann will Harvard oder wie auch immer, will dann dich, weil du eben so ein guter Sportler bist und die College-Mannschaften dann so hoch sind und darüber, über diesen Weg wirst du dann auch Profisportler zum Beispiel. Also die ganzen amerikanischen Basketballer, die waren alle im College und sind dann Highschool-College und sind dann eben in den Profisportarten. Übrigens hat der College-Sport hat da ungefähr den gleichen Stellenwert, also so ein Football-Spiel von einem College-Team wird in demselben Stadion gespielt wie ein NFL-Team und auch schauen auch 80.000 zu. Also das ist unfassbar, was da auch Schulsport für einen Stellenwert in Amerika hat. Und deshalb bringen die auch viel mehr Talente vor, weil das eben einen ganz anderen Stellenwert hat in dem Land, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist es scheißegal.
Aber irgendwie ist das so eine Huhn- und Ei-Debatte. Ich frage mich halt jetzt die ganze Zeit, wenn ich dir so zuhöre, weil es stimmt ja alles, was du sagst, ist das Problem in Deutschland, wir haben diese Attraktivität nicht, deswegen gucken es dann auch keine oder deswegen ist Sport einfach nicht so die Faszination hier oder ist es andersrum? Also ist einfach Deutschland ein Land, die nicht so sportbegeistert sind und deswegen würde man auch sagen, ja, es lohnt sich ja gar nicht. Also jetzt mal angenommen, du würdest so eine Art Sportförderung hier noch mehr an Universitäten irgendwie haben. Also du würdest jetzt sagen, ja, wir machen jetzt ein deutsches Fußball- oder Basketballteam und dann kannst du hier ein Stipendium bekommen. Da werden sich vielleicht ein paar Leute bewerben, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass dann Leute ins Stadion gehen, ins Weserstadion, weil an der Oldenburger Uni gibt es dann da einen Fußballkurs.
Na, kommt drauf an, wie attraktiv das ist, ne? Also, wenn die dann auf einem ähnlich hohen Niveau spielen wie die Profis, aber sind halt ein Stück jünger, dann vermutlich. Also, aber das ist halt so in deren DNA drin, ne, bei den Amerikanern zu bleiben. Also, das ist so krass. Ich glaube, das hat man halt verpennt. Also, das ist in Deutschland ist überhaupt nicht vorhanden.
Nee,
ne?
Voll nicht.
Es gibt in Deutschland gar nicht. Also, auch, und ich glaube, das halt bringt halt, also gut, vielleicht ist auch, kein Land ist so fettleibig wie die Amis, das ist wieder ein anderes Problem. Aber wenn du dieses feuernde Plädoyer von Felix Neureuther angeschaut hast im ARD-Studio, als es darum ging, ob Deutschland die Olympischen Spiele 2040 ausrichten soll, der ist ja seit seiner aktiven Karriere auch schon immer darauf bedacht, dass Kinder eben weg von den Smartphones kommen und mehr rausgehen, mehr spielen. Und er meinte, die Olympischen Spiele im eigenen Land hätten die Kraft, wieder mal alles zu modernisieren, dass eine Impulsreaktion losgeht, dass wieder Hallen gebaut werden, dass die Kinder sehen, okay, es gibt nicht nur Fußball oder Tennis, es gibt auch andere Sportarten, weil keine Ahnung, würde ich jetzt Jules nicht kennen, dann wüsste ich nicht mal, dass, sorry, das weiß ich gerade schon wieder nicht, wie heißt der Sport, den er gemacht hat?
Kanu.
Kanu.
Also paddeln, weißt du, halt, ne?
Ja. Paddeln, genau. Also das wüsste ich überhaupt nicht, dass man das auch professionell machen könnte. Also das ist ganz bestimmt nicht sein Problem, sondern halt meins, aber auch, dass Sport und auch so Randsportarten überhaupt nicht repräsentativ sind oder überhaupt nicht genug Wertschätzung erfahren. Und das ist wieder das, wo du die Eingangsfrage, warum wir so schlecht sind, ja, da, das ist halt der Grund, ne? Das hat
ja
überhaupt nicht auf dem Radar.
Das hat dann auch wieder was mit Werbung, aber auch mit Möglichkeiten zu tun. Also, wenn ich mir dann jetzt angucke, jetzt denke ich mal zum Beispiel an dieses Bootshaus, wo die trainieren, oder auch andere Bootshäuser, die es hier so gibt. Oder auch so Reitvereine oder auch so Volleyballvereine teilweise. Also, wenn ich mir das alles so angucke, ich kann praktisch diese alten, modrigen Sporthallen riechen.
Ja, ja.
Ich kann vor meinen Augen die Dieters mit ihrer Bierplauze und ihrem dicken Schlüsselbund. Und das so vor denen her, immer wenn die einen Schritt machen, dann ballert so dieser Schlüsselbund so gegen diesen dicken Bauch, der dann so der Schlüsselwart ist, und so diese Vereinskasse, wo dann immer so ein Grillabend stattfindet. Also selbst bei Sport findet da wieder so klassisch deutsche Kultur, so ein Grillabend irgendwie statt. Und ja, ich weiß nicht, ob, ich meine, Olympia oder auch die EM haben ja jetzt gezeigt, von Ding her ist irgendwie so eine EM oder auch so Sport spannend, und es hat ja einen ganz tollen Vibe auch gehabt, und ich habe auch das Gefühl, das mag auch in unserem Alter vielleicht liegen, aber die letzten Jahre habe ich zumindest, die letzten 18 Jahre, die mal als Olympia war, ist das an mir irgendwie sehr vorbeigegangen, auch auf Social Media, und da war ich schon auf Social Media, aber ich habe auch das Gefühl, dass es dieses Mal so ein richtiger Hype ist, wie viele Trends, auch so klassische TikTok- und Insta-Trends, durch Olympia jetzt entstanden sind. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens gesehen, das fand ich eigentlich witzig: Worin könnte ich in einer olympischen Disziplin antreten? Und dann sagt die eine zum Beispiel im Wettessen, oder der nächste sagt im, weiß ich nicht, Klamotten shoppen, mir fällt jetzt kein anderes Beispiel ein. Oder auch tatsächlich die Olympioniken selbst, die dann irgendwie anfangen, Content zu machen und so durchs olympische Dorf führen, oder ein Tag im Leben meiner Silbermedaille, der eine Typ, der die dann jetzt überall mit hinnimmt und so. Also es wird viel mehr irgendwie medial, es passiert viel mehr, und das ist ja auch irgendwie was das Ganze attraktiv macht. Und ich weiß nicht, ob man da halt dann selbst bei den Vereinen klein anfangen müsste, aber klar, wenn du nicht gefördert wirst und gar nicht die finanziellen Mittel hast, dann brauchst du auch keine Werbung machen für irgendwie Nachwuchs, weil du kannst ihn ja gar nicht finanzieren.
Ja. Total krass. Zwei Olympioniken, zwei Schwimmerinnen haben mir bei den letzten Olympischen Spielen, als sie in Tokio waren, über Instagram geschrieben, ob Energy nicht Interesse hätte, die beiden persönlich zu sponsern.
Mhm.
Und ich dachte mir, also das gibt's ja nicht. Aber dann müssen die beiden, die zur absoluten Oberklasse in Deutschland gehören, so einem, damals hatte ich vielleicht 400 Follower auf Instagram, so einem Typen schreiben, der da gerade so eine Sendung moderiert, ob nicht eventuell sein Sender die beiden sponsern könnten bei den Olympischen Spielen.
Ja.
What the fuck?
Weißt du, das Schlimme ist ja auch, dass nicht mal jeder Sportler, der zu Olympia will, einen Kaderstatus hat. Und nur weil du einen Kaderstatus hast, heißt es ja auch noch lange nicht, dass du alle finanziellen Mittel dementsprechend zur Verfügung hast. Also das, was in Amiland da drüben teilweise passiert, und auch jetzt hier Simon Biles, ich kaufe mir jetzt dieses und jenes Haus und was weiß ich was, das ist ja hier also weit, weit entfernt von Gut und Böse.
Ich würde sagen, so Simon Biles ist ja ein bisschen die amerikanische Fabian Hambüchen, ne? Also Fabian Hambüchen.
Boah, also das ist schon, also ich meine, ja, Fabian Hambüchen, ich will nicht zu nahe treten, das ist auch eine absolute Granate, aber die Frau hat ungefähr alles gewonnen, was man irgendwie genau in der Leichtathletik gewinnt.
Aber deshalb sage ich ja auch Deutsche. Also mir fällt halt, wenn du so zurückdenkst, ich vermutlich, wenn man eine Umfrage macht, frag 100 Deutsche, nenne mir einen deutschen, wie sagt man auf Deutsch? Was ist denn das? Turner, genau. Bei den Olympischen Spielen, der erfolgreich war, werden vermutlich 99% sagen, Fabian Hambüchen. So, der war mit 14 da schon irgendwie bei den Olympischen Spielen in Athen dabei und hat dann, glaube ich, auch mal Gold gewonnen und einmal Bronze, ist ganz oft Weltmeister geworden. Aber obwohl wir da so einen deutschen Turnstar hatten, der kann da nicht von leben. Also der ist jetzt, was ist der jetzt, Mitte 30? Und der ist, glaube ich, froh um jeden TV-Job, den er da gerade bekommt. Währenddessen
ja,
so eine Simone Biles.
Ich wollte gerade sagen, der hat halt vieles richtig gemacht, weil er ein gutes Management hat, das ihn regelmäßig dahin bringt. Auch wenn ich, also mir folgen durch Jules und diese ganzen Sportlerbubble auch einige Sportler und Sportlerinnen. Und immer wenn ich auf diese Profile von denen klicke, dann steht dann da so 2-mal Olympia, 3-mal deutscher Meister, 5-mal EM. Und ich denke mir immer so, Alter, ihr gewinnt alles Mögliche, was man im das Sport irgendwie ja gewinnen kann. Aber keine Sau kennt euch. Ja, so, haben dann so 4.000 Follower und genau das ist das, wie du sagst, genau das ist
Punkt.
Das Thema, ja.
Und da ist es halt noch Fabian Hambüchen, der am allerbesten das gemacht hat, aber trotzdem ist es ja nicht so wie bei Simon Biles, dass der jetzt eine eigene Netflix-Dokumentation bekommt, sich gerade ein fucking Riesenhaus kauft und 3 G-Klassen in der Garage hat. Also das ist halt, da haben wir ein anderes Verständnis von Sport. Das wollte ich nur damit ausdrücken. Ja,
voll. Ja, schade, aber andererseits denke ich mir, es hat auch was vielleicht mit, also ich meine, dieser Vergleich, ursprünglich ging es also um eine Trash-TV-Gage, oder wobei man auch sagen muss, das ist diese 50.000 Euro, die man da gewinnen kann, sind ja nicht die Gage von der Einzelperson, sondern das eben, was der Sender da zur Verfügung stellt. Das heißt, der Vergleich hinkt auch schon wieder, weil die Sender wiederum finanzieren es dann privat aus eigener Tasche und so weiter und so fort. Aber es hat was mit Unterhaltung zu tun, weil wenn ich jetzt momentan mal bei Bekannten von mir, die ich schätze, die ich auch als bildungsnah einstufe, die lustig sind und die irgendwie Schneid haben, Stories gucke, wie viele mir dann da erzählen können, bei welcher Trash-TV-Sendung jetzt welches Couple gerade mit wem und warum das witzig ist und der Schnitt und die Produktion und sowieso. Hingegen Sport halt kaum jemand guckt. Also ich habe eine einzige Freundin und die guckt halt Formel 1 und halt Betty, die sowieso irgendwie NFL begeistert ist, aber ansonsten sieht es da halt mau aus. Also es hat auch, und dann wiederum die Frage, hat das was damit zu tun, weil wir es nicht in der DNA haben, weil wir es als Kind auch schon nicht mit auf den Weg bekommen haben, weil man schon da eher irgendwie dann irgendwie vor dem Fernseher hing, oder ist es was, was in Deutschland einfach schlecht gemacht wird? Es gab doch auch jetzt diese Debatte mit dem Finale Leichtathleten 100 Meter bei den Frauen und bei den Männern, war das Sprints? Ich glaube, die Sprints oder so. Wie die bei den Männern irgendwie ausgestrahlt wurden und was für ein Ramzaram da gemacht wurde mit Licht und allen Special Effects und keine Ahnung und auch die Kameraführung, das siehst du ja, und bei den Frauen halt einfach irgendwie nicht. Also ist es eine Art von Darstellung? Ist das das Problem, dass wir es in Deutschland einfach nicht gut können? Oder, weil ich frage mich die ganze Zeit in dieser Debatte, wo ist denn damals irgendwann mal der Fehler gewesen? Es kann ja nicht sein, dass ein anderes Land oder viele andere Länder, ob das jetzt China ist oder Russland oder sonst was, dass die so anders in ihrer DNA Sport verankert haben als wir. Wo ist es verloren gegangen?
Das ist eine bewusste Entscheidung. Also ich glaube, wir waren ja noch nie gut bei den Olympischen Spielen, oder? Wir sind halt eine Fußballnation, das können wir irgendwie. Und ab und an haben wir mal ein Tennistalent. Aber ansonsten waren wir ja noch nie herausragend gut bei den Olympischen Spielen, zumindest solange ich denken kann.
Ja, aber da ist doch wieder das Problem, weil wir ja auch ganz anders trainieren. Das hat ein Wasserspringer jetzt letztens gesagt, der sagte, weil der wohl seinen Hut gezogen hat vor der Leistung des chinesischen Teams, die sind im Zweier irgendwie zusammengesprungen, das geht ja dann um Synchronspringen. Und er sagte, das ist unmenschlich, was die da gezeigt haben. Und das sage ich nicht aus Neid, sondern das sage ich, weil ich sehe, was die trainieren. Die trainieren 12 Stunden am Tag. Die sehen teilweise 3 Jahre ihre Familien nicht, sind schon mit 6 im Internat. Wenn die mal Bock haben, was zu erleben, gehen die unten in die Garage und fahren ein bisschen mit Auto 100 Meter nach vorne und 100 Meter nach hinten. Und ansonsten ist da nicht viel mit Leben. Das muss man halt auch wollen. Für, in Anführungsstrichen, nur eine fucking Goldmedaille, die du, Fun Fact, in Deutschland dann sogar noch versteuern musst. Das, weil es
ja
Gold ist.
Ja, ist witzig. Ich glaube, das ist ein strukturelles Problem und andere Länder haben einen größeren Fokus drauf. Aber dann darf man sich jetzt auch nicht beschweren, warum wir nur 10. Medaillen
spielen. Ja, danke. Ja. So. Aber jetzt ist es auch vorbei. Das war es jetzt. Für die nächsten 4 Jahre.
Ja, auch geil, dass ich jetzt genau nach den Olympischen Spielen krank werde und jetzt gerade die Wahl habe zwischen, keine Ahnung, den Rosenheim Cops und Achtung Streife im Fernsehen.
Seit wann guckst du Free TV?
Ach, lass mich doch nur den Punkt machen, dass ich gerne halt viel Zeit gehabt hätte, Olympische Spiele zu schauen, aber jetzt das nicht mehr kann. Naja, anyways. Ja. Wie war es denn bei dir auf dem Festival, Jana?
Hast du deinen Wochenkickstart nicht gehört?
Nein.
Dann wüsstest du es.
Okay, dann reden wir da jetzt nicht mehr drüber. Ich habe eine Frage. Allererste Frage für dich. Und zwar, liebe Jana Heinisch, was ist ein Essen, das du im Sommer für dich entdeckt hast?
Jetzt diesen Sommer?
Mhm. Ich habe eine klare Antwort.
Asiatischer Gurkensalat. Es liegt ganz einfach daran, dass ich extrem viele Gurken habe und nicht hinterherkomme, die zu verwerten. Und ich hatte Besuch von einem Freund von mir, der Veganer ist. Und ich hatte viele Gurken. Und dann dachte ich mir auch, dann mache ich den einfach irgendwie vegan. Und ich mag ja sowieso gern scharf. Ich mag gern asiatische Küche, die viel mit Soja und mit Sesam und so kochen. Ich bin großer Knoblauch- und Zwiebelfan. Und das alles in der Kombination gibt den geilsten Gurkensalat, den ihr euch vorstellen könnt. Aber ihr müsst den ein bisschen ziehen lassen. Also bisschen Sojasauce rein. Wenn ihr gerade keine da habt, könnt ihr auch Maggi nehmen. Das geht auch von der Richtung her. Bisschen Sesamöl, Reisessig. Ihr könnt auch normalen Essig nehmen, wenn ihr nicht habt. Und dann richtig schön so eine Zwiebel und 3 Knoblauchzehen, so klein gehackt. Alles schön vermengen. Richtig Salz dran. Bisschen Chiliöl, wenn ihr habt. Und dann in den Kühlschrank. Boah, so geil. Und die Gurken, ganz wichtig, nicht in so Scheiben, wie man das normalerweise kennt, oder so über so einen Hobeldings, sondern in Stücken. Und dann richtig schön knackig. Oh. Richtig lecker.
Naja, klingt geil. Meins geht in eine ähnliche Richtung. Feta, Wassermelone.
Oh nee, jetzt fang nicht die Feta-Wassermelone-Debatte an.
Und Pinienkerne.
Das hast du doch bitte nicht neu für dich entdeckt.
Das habe ich diesen Sommer für mich entdeckt.
Oh, und Julian Hutter.
Das gibt es in so einem, Beets and Roots heißt das. Kennst du das? Das ist so ein bisschen wie Dean and David, auch so gesunde Schnellkost. Ja. Und die haben so eine Bowl und das finde ich so geil, weil es kommt dann auch aus dem Kühlschrank und ich mag generell gerne kalte Wassermelone im Sommer. Feta dazu, das hat wenig Kalorien, ist perfekt leicht für den Sommer, ist gerade mein To-Go-Essen.
Also vielleicht hast du die Debatte wirklich nicht mitbekommen, aber es gibt ja gerade im Netz die Debatte um Wassermelone mit Feta, weil eben ganz viele Leute, jetzt vornehmlich Deutsche, sagen, wow, wisst ihr, was ich Neues entdeckt habe? Wassermelone mit Feta. Oh, wisst ihr, was ganz Tolles? Und es ist halt ein Essen, was in ganz, ganz vielen südlichen Ländern, also gerade so Türkei, Spanien, Griechenland, schon seit Ewigkeiten gegessen wird. Das hat schon die Oma da mit ihrer Ziegenherde damals gegessen. Und jetzt kommen halt so fancy Leute, macht auch nichts, aber es kommen so Leute um die Ecke und sagen, wisst ihr, was ich Neues entdeckt habe? Und ownen auf Social Media teilweise diesen Trend, so neues Rezept oder so. Dabei ist es halt einfach so ein Kulturding. Das wäre so ein bisschen so, als würde jetzt im Ausland jemand sagen, wisst ihr, was ich Neues gebacken habe und dann so eine Brezel backen oder so. Sagen so, nee, wow.
Das habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur für mich entdeckt und das bereichert aktuell meinen Sommer, deshalb wollte ich es mitteilen.
Das ist schön. Ja, ich bin generell nicht Fan davon, Käse mit Obst zu mischen. Also ich mag aber auch keine Wassermelone. Mochte ich noch nie. Diese Masse an Kern und die Kombi mit der Konsistenz. Ich bin ja ein sehr konsistenzgeleiteter Mensch. Und Wassermelone gibt mir immer dieses mehlige Gefühl. Ich mag auch generell Obst lieber, wenn es noch ein bisschen zu roh als ein bisschen zu reif ist. Ich habe zum Beispiel heute die ersten Birnen aus dem Garten gegessen. Und da sind manche Birnen sind ja eigentlich krasser Indikator für so weich, also weich zu sein. Aber ich mag Birnen, wenn die noch so ein bisschen hart sind, wenn die so ein Geräusch noch machen. Mhm. Das finde ich 1000-mal geiler. Und bei Wassermelone, das macht ja eher so. Und das finde ich nicht so gut.
Ich habe letztens, weil du gerade Konsistenz ansprichst und weil wir gerade bei Kulinarik sind, dekadent, I know, aber zum ersten Mal Austern richtig.
Kaviar.
Und die haben ja richtig gut geschmeckt.
Wirklich?
Muss ich ehrlich zugeben.
Ich frage mich halt immer, wer ist mal auf die Idee gekommen, dass so eine Portion Meeresschnodder absolut geil mit Salz und Zitrone schmeckt.
Ja, ein Genie.
Nee, also was ich halt so pervers finde an Austern ist halt, dass du einfach so ein lebendiges Ding isst. Also du holst es so aus dem Meer und dann schneidest du es so auf, reißt so diese beiden Muschelhälften auseinander. Da drin lebt halt die Muschel und dann praktisch ertränkst du sie in Säure, packst Salz drauf und isst sie. Das finde ich einfach irgendwie.
Ach, die haben noch gelebt?
Ja, die leben, natürlich. Das, die sind alt, das hätte so dann geschmeckt.
Nein, die waren sehr frisch. Das wusste ich nicht. Das macht was mit mir gerade.
Oh. Tudum.
Naja.
Also ich bin ja auch ein Fan von Jakobsmuschel. Ich bin ja auch kein Veganer. Also ich muss jetzt ja auch gar nicht mit Tierrecht und so anfangen, ne? Ist mir schon klar. Aber so ein Jakobsmuschel zum Beispiel, die hat ja eher so die Konsistenz, wie wenn du hier so auf deinen Handballen drückst. Also so ein bisschen wie so ein Hähnchen. Und das finde ich ganz gut. Aber generell so Auster, es ist halt ein krass, also jetzt mal ganz ehrlich, das schmeckt ja nach nichts. Das schmeckt einfach nach Zitrone und Salz. Das hat kaum einen Eigengeschmack.
Es hat ganz frisch nach Meer geschmeckt.
Genau.
Wirklich?
Ja.
Ich war ganz überrascht davon, wie lecker das geschmeckt hat.
Denkst du jetzt eigentlich schon an Herbst?
Ich habe heute ein Reel geschickt bekommen von einer Bekannten, die weiß, was ich für ein krasser Weihnachtsfreak bin. Und die meinte, nur noch 4 Monate bis Weihnachten, du kannst jetzt schon mit der Planung anfangen.
Irre, oder?
Und da dachte ich mir so, ja, ist schon bald wieder Weihnachten. Und dann habe ich eine Story gesehen von einer Amerikanerin, die macht so Architektur- und Interior-Content. Und die hat in ihrer Story erzählt, dass sie einfach gerade die erste Weihnachtskampagne vorproduziert hat. Und da war ich so, Moment mal kurz, wir haben August, also ja, ich weiß, bald wird es schon wieder Spekulatius geben, spätestens im September. Aber nein, ich denke da eigentlich noch nicht dran, weil ich halt immer noch gerade so den Sommer erlebe.
Ich auch, ja. Ich auch. Übrigens, Beobachtung von mir, das wirklich witzig ist, man ist dann aber so ausgehungert, dann seine schönen Mäntel, so wenn es Ende September wird. Ne?
Oh ja, ich liebe Herbst wegen Mänteln. Ich habe ja auch so einen Jackenfetisch.
Seine schönen Mäntel rauszupacken.
Toll.
Dann kommen wieder mal die langen Hosen, werden wieder mal interessant. Und dann, wenn es dann so 14, 15 Grad hat, wird man schon sagen, ja, es ist jetzt schon Mantelwetter. Ne? Dann wird man so den Mantel anziehen, den Wollpullover. Man schwitzt unheimlich, vor allem wenn man dann mit der U-Bahn fahren muss und kommt völlig nass dann bei der Arbeit an. Währenddessen aber, wenn man im Frühling ist, wenn man aus dieser ewig langen kalten Zeit kommt und dann hat es 14 Grad, dann denkt man bei derselben Temperatur, ja klar, jetzt T-Shirt.
Ja, weißt du? Ich weiß, dass es vielen so geht, mir geht es gar nicht so, sondern dadurch, dass ich eh ein Langklamottenmensch bin, habe ich überhaupt kein Style-Gefühl für Sommer. Ich bin auch noch nie jemand gewesen, der sich so gerne in kurze, enge Sachen zwängt. Ich merke selber dann manchmal, wenn ich so Videos von mir sehe, jetzt mal hier richtiger Rant, aber das hat auch was mit Insecurities zu tun, die wir alle mit uns haben, aber man sieht mich selten einfach in super engen, super kurzen Sachen, weil für mich der Komfort in Klamotten wichtig ist. Und wenn ich dann aber mal für irgendeine Produktion oder so in sowas Enges, Kurzes, Figurbetontes gesteckt werde und dann davon Videos sehe, die ich nicht selber gedreht habe, denke ich mir, boah, Heinisch, eigentlich hast du ja eine ganz gute Figur. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber mein Inneres hat so wenig Bock, permanent darauf zu achten, ob jetzt die halbe Arschbacke hinten rausguckt oder irgendwie hier der Ausschnitt. Oder ich finde auch enge Klamotten, da schwitzt man dann schnell drin. Ich schwitze sowieso viel schnell. Da habe ich mal keinen Bock zu. Deswegen trage ich oft luftige, eher größere, nicht so eng anliegende Sachen. Und deswegen bin ich auch eher so ein Herbst- und Wintertyp, weil man sich da immer in so riesige Hoodies und in so schöne, was weiß ich was, irgendwie so geile Hosen und so packen kann. Während im Sommer, wenn alle mit ihren Miniröcken und Crop-Tops um die Ecke kommen, ich immer richtig lost bin, dann sieht man mich meistens mit so einem T-Shirt oder einfach nur irgendeinem Top. Und ansonsten greife ich einfach das, was im Schrank oben liegt. Und deswegen kenne ich das nicht mit dem Frühjahr, weil ich dann immer noch bei 20 Grad in meiner langen Jeans rumrenne, bis ich irgendwann mal sage, ich sterbe gleich den Hitzetod.
Verstehe. Das stimmt, ich habe dich echt noch nie so richtig in kurzen Klamotten gesehen.
Ja, also eine Shorts ist schon, ich meine, es ist ja jetzt gerade der Trend. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Also es geht ja sowieso jetzt. Es ist super krass, die 90er sind wieder zurück. Ne? 90er, 2000er, diese ganzen abgrundtief hässlichen Klamotten, in denen wir unsere Jugendstars schon auf den roten Teppichen gesehen haben. Das geht los bei diesen hässlichen, diesen Flatterkleidern, weißt du, die so in mehrere Etagen, das ist wie so ein Kreppstoff. Kreppstoff hat sowieso voll das Revival, habe ich gerade das Gefühl. Und dann in allen möglichen, dann diese Spaghetti-Träger-Dinger, dann diese Mini-Röcke in so Falten, die aber wirklich so mini sind, dass sie gerade bei der Arschbacke aufhören. Wir hatten das in Wien, als wir auf dem Prater waren. Da war eine junge Mädchengruppe, lass die zwischen 12 und 16 gewesen sein. Und die rennt halt in so einem Minirock rum und dann hat sie oben drüber, aber weil es arschkalt war, wie bei diesen russischen Babuschkas, wie man die früher kennt, diese Riesenfellwesten, diese XXL-Riesenfelljacken, aber dann eben mit diesem Minirock, vorne so bauchfrei, also ganz wilder Mix. Ich bewerte gerade nicht.
Prostituierte.
So, und das ist gut, dass du das jetzt sagst und nicht ich, weil ich dachte mir in dem Moment, da kann ich wirklich verstehen, aus Angst, dass Eltern sagen würden, so willst du doch wohl hoffentlich nicht rausgehen. Nicht, weil man sagt, du hast nicht ein Recht darauf, dich anzuziehen, wie du willst, aber weil die Welt einfach scheiße ist. Und ja, better educate your son than your daughter. Ich sehe den Punkt und es stimmt auch alles, aber trotzdem machst du dir ja Gedanken um dein Kind. Und da dachte ich mir ganz kurz, alter Schwede, das sind aber richtige Mixed Signals hier gerade irgendwie. Aber nein, das war halt einfach eine Mädchengruppe, weil die hatten alle, hatten die einen weißen Minirock an mit diesen Dingern. Und letztens habe ich eine Kollegin von mir gesehen, die ist, weiß ich nicht, kurz vor 30, die hatte auch so ein Ding an. Und das ist ein Trend, nee, kann ich nicht nachvollziehen. Habe ich auch keine Lust zu, mache ich auch nicht.
Jana, wärst du okay damit, wenn wir die Folge heute nach 45 Minuten beenden? Ich merke,
ja,
wie ich zum Schwitzen anfange, wie mir mein Hals wehtut.
Leg dich hin.
Bett mich sehen.
Also zieh den Minirock an, Johann Hutter, und dann ist gut.
Wäre es okay. Du kannst auch noch ein bisschen weitermachen, aber ich merke, wie gerade meine Kraft schwindet.
So geil, wie so ein Couple, das so dabei ist und der Typ irgendwann so nach so anderthalb Stunden, wäre es okay. Ich meine, du kannst auch noch ein bisschen weitermachen mit dir allein, aber ich merke, ich habe keine Lust mehr. Ich gehe jetzt. Ja, ist okay,
nicht,
Johann Hutter.
Bin auch nicht böse.
Bist auch nicht böse. Ich nehme das auch nicht persönlich. Gut, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart, auch mit dem kranken Johann Hutter. Nächste Woche hören wir uns dann wieder in alter Frische. Johann geht es dann hoffentlich besser. Ich werde das Wochenende in Hamburg sein, meine Freundin Tina besuchen, die wohnt da jetzt neuerdings. Die kenne ich schon seit der Grundschule. Ja, ich fahre Freitag irgendwann los und komme wahrscheinlich Sonntagabend irgendwann wieder.
Naja, okay.
Dann können wir Sonntagabend aufnehmen. Gut. Hast du was zu sagen? Wie nennen wir die Folge? Minirock und Goldmedaille.
Das mit Olympia haben wir viel gesprochen, ne? Und auch über Pillen am Anfang.
Über Pillen?
Ne, mit Pille danach bei dir in der Grundschule.
Ach, das war ja nur kurz. Achso, Minirock und Pille danach? Ist doch gut.
Ja, finde ich gut.
Okay. Julian.
Jana.
Schüsselkopf.
In Hamburg.
Tschüss.
Tschüss.
Dummes Ende. Bist du schon raus? Oh, er ist schon raus. Gut. Machen wir jetzt noch weiter hier? Nee, machen wir nicht. So, ich bin jetzt auch raus. Sagt, dass es uns gibt, gebt uns 5 Sterne auf Apple Podcast. Wir haben euch ganz arg lieb, die Jana und der Julian. Tschüss.